Lektion 13. Technische Bedingungen, Personen- und Güterbeförderung.
In dieser Lektion sprechen wir über Fahrzeugtechnik. Genauer über Betriebs- und Verkehrssicherheit, Automatikfahrzeuge und elektronische Helfer. Außerdem behandeln wir im Rahmen der Fahrphysik die Wirkung von Kräften und physikalische Gesetzmäßigkeiten. Die Personen- und Güterbeförderung ist ein weiterer Teil dieser Lektion.
Puh, das klingt ganz schön trocken.
Ach, da gibt es schon Spannendes zu erzählen. Die Kraftfahrzeugtechnik hat sich schließlich in den letzten Jahrzehnten unglaublich entwickelt. Die heutigen Pkw sind sehr viel komfortabler, umweltfreundlicher und zuverlässiger. Gleichzeitig sind die Reparaturen aufwendiger, da die Pkw mehr oder weniger das Innenleben eines Computers haben.
Da nützt dann auch kein Schraubenzieher mehr.
Ich wüsste auch gar nicht, wo ich schrauben sollte. Reifen wechseln kann ich, aber den Rest überlasse ich der Fachwerkstatt.
Die Betriebssicherheit Ihres Autos können Sie selbst überprüfen. Was dazu gehört, können Sie sich leicht mit dem Wort Wolken merken.
Ja, ich weiß. W für Wasser, O für Öl, L für Luft,
K für Kraftstoff, E für Energie und N für Notfallset.
Ganz genau. Das Kühlwasser ist dazu da, dass die Verbrennungsmotoren nicht überhitzen.
Den Ölstand muss man auch kontrollieren. Der Motor benötigt Öl zum Kühlen und Schmieren. Und ein Teil des Öls wird bei der Verbrennung verwendet.
Genau deswegen ist die Kontrolle des Ölstandes sehr wichtig. Beim Aufleuchten der Öldruckkontrollleuchte müssen Sie sofort den Motor abstellen. Achten Sie auch darauf, dass Sie nicht vergessen, das Öl von Zeit zu wechseln. Und vermeiden Sie zu viel Öl.
Vom Radfahren weiß ich, dass zu wenig Luft im Reifen den Rollwiderstand erheblich erhöht und zu viel Luft schränkt den Federungskomfort ein.
Das gilt genauso für das Auto. Nur bei korrektem Luftdruck hat das Fahrzeug optimale Fahreigenschaften, geringen Kraftstoffverbrauch und den niedrigsten Reifenverschleiß. Angaben über den korrekten Luftdruck stehen in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs. Im Tankdeckel oder an den Türen ist eine Tabelle mit optimalen Werten zu finden. Achtung! Kontrollieren Sie den Luftdruck regelmäßig und passen Sie ihn an die Beladung an. Messen Sie den Luftdruck nur am kalten Reifen. Und bei längeren Autobahnfahrten und Winterreifen erhöhen Sie den Luftdruck um 0,2 bar. Und vergessen Sie nicht das Reserverad. Was Ihnen natürlich ebenso wenig ausgehen darf wie die Luft, ist der Kraftstoff.
Da unterscheidet man zwischen Benzin- und Dieselkraftstoffen.
Welchen Kraftstoff ich tanken muss, steht meistens im Tankdeckel. Und liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels zählt zu den vermeidbaren Behinderungen. Deshalb kontrolliere ich den Kraftstoffverbrauch und die Tankanzeige regelmäßig.
Richtig. Bleiben Sie trotz vollem Tank liegen, kann das an einem verstopften Kraftstofffilter oder bei Dieselfahrzeugen an Luft im Kraftstoffsystem liegen.
Aber das Auto braucht ja auch noch andere Energie außer Kraftstoff, oder?
Genau. Zum Starten bezieht der Anlasser beispielsweise Strom aus der Batterie. Die wird bei laufendem Motor über einen Keilriemen vom Generator wieder aufgeladen. Eigentlich ist die Batterie immer geladen, aber wenn die Kontrollleuchte dauernd aufblinkt, stimmt etwas nicht am System. Sprechen wir noch kurz über das Notfallset. Wissen Sie, was da reingehört?
Zum Notfallset gehören Bordwerkzeug, Wagenheber und Ersatzrad, Ersatzsicherungen und Lampen, außerdem Verbandkasten und Warndreieck. Bei Kraftfahrzeugen über 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse braucht man außerdem eine Warnleuchte und bei gewerblich genutzten Fahrzeugen eine Warnweste.
Wo wir gerade beim Notfallset waren, ein absoluter Notfall wäre für mich auch eine Reifenpanne. Was mache ich denn da?
Na, wenn Sie es selbst können, natürlich am besten den Reifen wechseln. Falls Sie ein Notrad montieren mussten, sollten Sie aber nicht länger als unbedingt erforderlich fahren und halten Sie die vorgeschriebene maximale Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ein.
Alles klar. Betriebssicher ist mein Auto jetzt. Aber ist es dann auch verkehrssicher?
Zur Verkehrssicherheit gehören doch die Bremsen, die Reifen, die Beleuchtung und die Lenkung. Ah, außerdem Ladung, Sicht und Spiegel, Signaleinrichtung und die Kennzeichen, oder?
Genau. Und für den verkehrssicheren Zustand eines Kraftfahrzeugs sind sowohl der Halter als auch der Fahrer verantwortlich.
Können wir mit der Bremse anfangen? Am Pkw gibt es die Betriebs- und die Feststellbremse.
Also im Klartext Fuß- und Handbremse.
Mit Bremsen kenne ich mich ganz gut aus. Die Betriebsbremse wirkt hydraulisch. Das heißt, die Kraftübertragung vom Bremspedal zur Radbremse geschieht durch Flüssigkeit. Man unterscheidet zwischen Scheiben- und Trommelbremse.
Wichtig ist, dass das hydraulische Bremssystem dicht ist. Der Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter sinkt mit zunehmendem Verschleiß der Bremsbeläge ab. Ein Unterschreiten der Minimummarkierung weist auf Undichtheit hin. In diesem Fall sollten Sie nicht weiterfahren und sofort eine Werkstatt aufsuchen. Alles andere kann zu gefährlichen Situationen führen. Die Bremsflüssigkeit muss nach Herstellerangaben möglichst von einem Fachmann regelmäßig ausgetauscht werden.
Die Bremsbeläge dürfen nicht zu stark abgenutzt sein. Manche Fahrzeuge haben eine Bremsbelagverschleißanzeige. Trotzdem ist es besser, immer selbst nachzusehen. Und wenn die Bremsbeläge verölt sind, lasse ich das Auto stehen und organisiere den Transport in die Werkstatt.
Scheibenbremsen haben durch ihre offene Bauweise eine gute Wärmeabfuhr. Damit ist der Wirkungsgrad im Vergleich zur Trommelbremse viel höher. Nachteil dieser Bauweise ist das verzögerte Ansprechverhalten bei nasser Fahrbahn. Ein dünner Wasserfilm auf der Scheibe muss erst trocken gebremst werden.
Und welche Vorteile haben Trommelbremsen?
Trommelbremsen gibt es, wenn überhaupt, nur an den Hinterachsen moderner Pkw. Ihr Wirkungsgrad ist geringer als der der Scheibenbremse, aber sie sind unempfindlich gegen Spritzwasser. Achtung! Beim Durchfahren von tiefen Pfützen können Trommelbremsen volllaufen. Abhilfe schafft dann nur noch längeres Bremsen bei langsamer Fahrt. Durch die entstehende Reibungswärme verdampft das Wasser. Wenn die Bremsen am Pkw in ihrer Wirkung nicht gleichmäßig sind, kann das Fahrzeug ausbrechen. Der Bremsweg wird auf jeden Fall länger. Ein Ausbrechen des Fahrzeugs kann aber auch an unterschiedlich griffigem Fahrbahnbelag liegen.
Am besten kontrolliert man vor jedem Fahrtantritt, nach längeren Standzeiten, nach jeder Unterbodenwäsche und in jedem Fall bei Übernahme eines fremden Fahrzeugs die Funktion der Fußbremse.
Die meisten Fahrzeuge sind inzwischen mit Antiblockiersystem, ABS, ausgestattet. Blockiert beim Bremsen ein Rad, regelt die Elektronik die Bremskraft so weit zurück, dass das Rad sich wieder dreht. Ein pulsierendes Bremspedal im Regelbereich des ABS ist völlig normal. Aber Achtung! ABS kann den Bremsweg nicht verkürzen, stellt aber die Lenkbarkeit bei einer Vollbremsung sicher.
Und leuchtet die rote Kontrollleuchte mit einem Ausrufezeichen in einem Kreis und zwei Klammern auf, kann das zu wenig Bremsflüssigkeit, verschlissene Bremsbeläge oder aber eine angezogene Feststellbremse bedeuten.
Und merken Sie sich, rote Kontrollleuchten signalisieren immer Gefahr.
Als nächstes interessieren mich die Reifen. Ich weiß, dass es Sommerreifen, Winterreifen und Ganzjahresreifen gibt. Und vorhin haben wir schon über den Reifenluftdruck gesprochen. Was muss ich sonst noch wissen?
Zum Beispiel, dass die Größe, Bauart und der Geschwindigkeitswert der Reifen am Fahrzeug vorgeschrieben sind. Die Angaben findest du in der Zulassungsbescheinigung Teil 1. Auf jeden Fall bist du verpflichtet, die Ausrüstung deines Fahrzeugs an die Witterungsverhältnisse anzupassen. Also frühzeitig Winterreifen zu montieren und so weiter. Außerdem musst du auf den Reifenverschleiß achten.
Ganz wichtig. Ursache für hohen Verschleiß der Bereifung sind falscher Luftdruck, falsche Radstellungen, hohe Brems-, Beschleunigungs- und Seitenführungskräfte und Schäden an der Federung. Fahren Sie mit wesentlich zu niedrigem Reifenluftdruck, überhitzen sich durch Walkarbeit die Reifen übermäßig. Bei defekten Stoßdämpfern sowie bei zu niedrigem oder stark unterschiedlichem Reifenluftdruck kann das Fahrzeug beim Befahren von Kurven ins Schleudern geraten. Nutzt sich an der Vorderseite ein Reifen einseitig stärker ab, kann das an einer falschen Spureinstellung oder einem verbogenen Achslenker liegen. Das oder eine falsche Radeinstellung können auch der Grund dafür sein, dass Ihr Fahrzeug während der Fahrt beispielsweise nach rechts zieht.
Mir ist neulich aufgefallen, dass auf der Reifenseite das Kürzel TWI oder ein anderes Zeichen eingeprägt ist. Warum geht in diesem Bereich das Profil nicht völlig in die Tiefe?
Bei einem bis auf die gesetzlich zulässigen 1,6 mm abgefahrenen Profil liegen diese Stellen dann deutlich erkennbar an der Oberfläche. Und somit ist die Verschleißgrenze erreicht.
Soweit lasse ich es lieber nicht kommen. Ich habe gehört, dass auch Reifen montiert werden dürfen, die vom Fahrzeugschein abweichen, mit höherer Tragfähigkeit oder mit höherem Geschwindigkeitsindex und bei M- und S-Winterreifen auch mit kleinerem Geschwindigkeitsindex.
In diesen Fällen muss ein Aufkleber mit der für M- und S-Reifen zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist durch die des Reifens entsprechend begrenzt.
Um die Reifen zu schonen, sollte man Bordsteinberührungen vermeiden. Und wenn man doch über einen Bordstein fahren muss, sollte man das sehr langsam und immer im großen Winkel machen.
Außerdem ist die regelmäßige Kontrolle von Luftdruck und Reifenlaufbild gut für einen Reifen, den man länger sicher benutzen möchte. Bei Schäden geht aber kein Weg an einem Werkstattbesuch vorbei.
Achtung! Ein Reifen merkt sich alles. Wenn der Reifen platzt, Gas wegnehmen, gegebenenfalls gegenlenken, die Kupplung treten und ganz vorsichtig abbremsen.
Okay, jetzt wissen wir über die Verkehrssicherheit von Bremsen und Bereifung Bescheid. Als nächstes steht die Beleuchtung auf dem Plan.
Sehen und gesehen werden ist für den verkehrssicheren Betrieb von Kraftfahrzeugen unverzichtbar. Deshalb müssen alle Beleuchtungseinrichtungen funktionstüchtig, sauber und sichtbar sein.
Zur Beleuchtungskontrolle überprüft man am besten, ob die Scheinwerfer leuchten, ob die Gläser und die Reflektoren in Ordnung sind oder ob Feuchtigkeit eingedrungen ist. Stimmt die Höheneinstellung für das Abblendlicht oder ist sie noch an eine schwere Beladung angepasst? Und sind die Glühlampen richtig eingesetzt? Diese darf man beim Einsetzen übrigens nie mit den Fingern berühren.
Eine schnell blinkende Kontrollleuchte des Blinkers weist auf eine defekte Glühlampe oder Sicherung hin.
Über die Lenkung haben wir auch noch gar nicht gesprochen.
Die Lenkung muss gleichmäßig leichtgängig sein. Und Achtung, zu viel Lenkspiel weist auf ein defektes Lenkgetriebe oder ausgeschlagene Kugelgelenke der Spurstange hin und ist sehr gefährlich. Sie können das Fahrzeug dann nicht mehr in der Spur halten. Eine Unwucht der Räder, eine schadhafte Federung oder defekte Stoßdämpfer können dazu führen, dass das Lenkrad flattert.
Das hängt ja alles miteinander zusammen. Gut, dass ich mich jetzt auskenne.
Und die Sicht? Da ist doch alles klar. Ich brauche den Durchblick durch die Windschutzscheibe und die vorderen Seitenscheiben.
Nur ein bisschen mehr ist schon wichtig. Achten Sie darauf, dass Ihre Waschanlage mit frostsicherem Scheibenwaschmittel gefüllt ist. Überprüfen Sie, ob die Scheibenwaschdüsen funktionstüchtig sind und ob die Wischerblätter intakt sind. Haben Sie innen und außen Schmutz und Schlieren entfernt? Stören Aufkleber, Plaketten, Vignetten oder Maskottchen die Sicht?
Ein Spiegel, in dem man nicht sieht, ist nicht verkehrssicher. Spiegel müssen sauber und korrekt eingestellt sein und dürfen nicht gesprungen oder durch Korrosion blind sein. Wenn ich nach hinten durch den Innenspiegel nicht sehen kann, muss ein rechter Außenspiegel vorhanden sein. Im Winter können die Außenspiegel vereisen und bei Nebel beschlagen. Das passiert nicht, wenn man beheizbare Außenspiegel hat. Und um die Spiegel immer korrekt einzustellen, muss natürlich die Verstelleinrichtung funktionieren.
Claro. Um den verkehrssicheren Zustand eines Autos zu gewährleisten, fehlen jetzt noch Signaleinrichtungen und Kennzeichen.
Zu den Signaleinrichtungen gehören Hupe, Lichthupe, Blinker und Warnblinklicht sowie die Bremsleuchten. Die amtlichen Kennzeichen dürfen Sie nicht verändern. Sie müssen sauber und lesbar sein. Das hintere Kennzeichen auch bei Dunkelheit. Und generell möchte ich Ihnen zur Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges sagen, wenn während der Fahrt Mängel auftreten, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, raus aus dem Verkehr.
Also, wenn ich es mir aussuchen kann, möchte ich gern ein Auto mit Automatik fahren. Dann brauche ich mich nicht auf das lästige Kuppeln zu konzentrieren. Das ist eine super Erfindung.
Mein Opa hat ein Automatikauto. Ich weiß, wie man es bedient. Beim Starten stellt man den Wählhebel auf P und betätigt die Fußbremse. Zum Anfahren bleibt die Fußbremse gedrückt und der Wählhebel wird auf D gestellt. Will man rückwärts fahren, stellt man ihn auf R. Dann Hand- und Fußbremse lösen, das Fahrzeug rollt sofort los. Beim Anhalten nimmt man dann den rechten Fuß vom Gas und tritt auf das Bremspedal. Das muss während des Haltens die ganze Zeit gedrückt bleiben. Beim Parken stellt man den Wählhebel auf P, zieht die Handbremse an und stellt den Motor ab.
Ich sag ja, super Erfindung. Gibt es noch mehr technische Helfer?
ABS, ABV, ESP, ASR und so weiter sind Kürzel für die unterschiedlichsten elektronischen Helfer im PKW. Sie zählen zur aktiven Sicherheit und sollen eben helfen, Unfälle zu verhindern.
So werden beim elektronischen Fahrstabilitätsprogramm ESP kritische Fahrzustände erkannt und das Fahrzeug durch elektronischen Bremseingriff stabilisiert. Die Antriebsschlupfregelung ASR verhindert ein Durchdrehen der Räder beim Beschleunigen.
Schon toll, was die Technik so alles leistet. Aber auch mit den elektronischen Helfern treten die Gesetze der Fahrphysik nicht außer Kraft. Deswegen ist es ganz gut, ein paar Grundkenntnisse zu haben.
Und die hast du?
Klar. Fahrphysik finde ich ein super spannendes Thema. Fangen wir doch mit der Wirkung von Kräften an. Fliehkraft, Kräfte am Rad, Fahrwiderstände und Steigungswiderstand, Luftwiderstand und Rollwiderstand gehören dazu. Die Fliehkraft wird beeinflusst durch die Masse des Fahrzeugs, den Kurvenradius und die Geschwindigkeit. Bei doppelter Geschwindigkeit ist die Fliehkraft viermal so groß. Wir kennen das übrigens alle vom Kettenkarussell. Ein Körper, der sich auf einer Kreisbahn bewegt, wird durch die Fliehkraft im rechten Winkel von dieser Kreisbahn nach außen weggezogen.
Und was ist der Kraftschluss?
Unter Kraftschluss versteht man die Haftreibung zwischen Reifen und Fahrbahn. Sie ist abhängig von der Kraft, mit der das Rad auf die Fahrbahn gepresst wird, und der Griffigkeit der Fahrbahnoberfläche. Ein Rad überträgt Kräfte in Laufrichtung und quer zur Laufrichtung. Dabei werden in Laufrichtung die Brems- und Beschleunigungskräfte übertragen und quer zur Laufrichtung die Seitenführungskräfte.
Womit wir wieder bei der Fliehkraft sind. Die Seitenführungskraft wirkt der nämlich entgegen. Damit das Fahrzeug also sicher in der Spur bleibt, muss die Seitenführungskraft mindestens so groß wie die Fliehkraft sein. Das weiß ich noch aus dem Physikunterricht.
Wow, du hast es ja wirklich drauf. Ich weiß noch aus der Theorie, dass ein Reifen nur bedingt Kräfte wie Brems- und Beschleunigungskraft und Seitenführungskräfte zum Beispiel beim Befahren einer Kurve aufbauen kann.
Also prüfen Sie, auf welcher Fahrbahnoberfläche die Reifen gerade rollen. Bremsen oder beschleunigen Sie in Kurven nicht zu stark. Ein PKW mit Frontantrieb neigt beim Befahren von Kurven und gleichzeitig starken Gasgeben dazu, vorne auszubrechen, also zu untersteuern. Bei Heckantrieb neigt ein Fahrzeug zum Übersteuern, also hinten ausbrechen. Eine weitere Gefahrenquelle ist das Beladen. Wer den Schwerpunkt seines Fahrzeugs durch die Dachladung erhöht, muss mit größerem Kippmoment rechnen. Das gilt auch für Fahrzeuge mit konstruktionsbedingt hohem Schwerpunkt, wie zum Beispiel LKW und Geländefahrzeuge.
Ich sage nur Elchtest.
Na, so ungefähr. Haben Sie als Beifahrer mal darauf geachtet, wie viele Personen in einem Auto mitfahren dürfen, ob genügend Gurte da sind und ob für die Kindersicherung gesorgt ist? Generell gilt nämlich, Sie dürfen nur so viele Personen befördern, wie mit Sicherheitsgurten ausgerüstete Sitzplätze vorhanden sind. Überlegen Sie mal. Wenn Sie mit Ihrem Fahrrad mit 20 km/h beispielsweise in einen Zaun fahren, da kann doch ganz schön was passieren. Deshalb ist das Anlegen des Sicherheitsgurtes auf allen Plätzen im Fahrzeug nicht nur vorgeschrieben, sondern lebensnotwendig. Airbags sind eine Ergänzung der passiven Sicherheit und befreien nicht von der Anschnallpflicht. Leuchtet während der Fahrt die Airbag-Kontrollleuchte auf, sollten Sie dies von einer Fachwerkstatt kontrollieren lassen.
Bei Fahrzeugen ohne Kopfstützen ist das Risiko, bei einem Heckaufprall verletzt zu werden, erheblich größer. Und ganz wichtig, ist der Sicherheitsgurt defekt, sofort reparieren lassen.
Kinder, die noch keine 12 Jahre alt und kleiner als 1,50 Meter sind, müssen durch amtlich genehmigte und für das Kind geeignete Rückhalteeinrichtungen gesichert sein. Um ein ungewolltes Öffnen der hinteren Fahrzeugtüren während der Fahrt zu vermeiden, sollten Sie die Kindersicherung betätigen.
Wenn für die Befestigung eines Kindersitzes keine Möglichkeit mehr besteht, weil auf den anderen Plätzen bereits Kinder mit Rückhaltesystemen gesichert sind, dürfen Kinder ab 3 Jahren auch nur mit Sicherheitsgurten gesichert werden. Aber in Fahrzeugen ohne Sicherheitsgurte dürfen Kinder unter 3 Jahren überhaupt nicht. Und 3-jährige Kinder, die aber kleiner als 1,50 Meter sind, nur auf dem Rücksitz mitfahren.
Kindersitze, die auf dem Beifahrersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht sind, dürfen nur verwendet werden, wenn kein Beifahrer-Airbag vorhanden ist oder dieser deaktiviert werden kann.
Es sollte schon selbstverständlich sein, dass man Kindersitze ordnungsgemäß anbringt und sich selbst anschnallt. Einfacher kann man sich ja gar nicht schützen.
Und trotzdem passieren immer wieder Unfälle. Nicht angegurtete Mitfahrer auf den Rücksitzen sind eine zusätzliche Gefahr für Fahrer und Beifahrer. Die Rücklehne der Vordersitze bietet keinen ausreichenden Schutz. Die Personenbeförderung ist auf Krafträdern ohne besonderen Sitz, auf Zugmaschinen ohne geeignete Sitzgelegenheit und in Wohnanhängern hinter Kraftfahrzeugen verboten. Auf der Ladefläche oder in Laderäumen von Kraftfahrzeugen dürfen Sie ebenfalls keine Personen mitnehmen, außer die Personen müssen dort notwendige Arbeiten ausführen. Und Baustellenpersonal, das innerhalb einer Baustelle befördert wird, darf auch mitgenommen werden.
Über die Beförderung von Personen vom Kind bis zum Erwachsenen wissen wir ja jetzt Bescheid. Aber wie sieht es mit der Güterbeförderung aus? Ich habe schon die waghalsigsten Beladungen gesehen und kann mir nicht vorstellen, dass die alle erlaubt sind.
Ich auch. Vom Weihnachtsbaum auf dem Dach bis hin zur Hollywood-Schaukel.
Ein durchschnittlicher PKW kann mit etwa 400 Kilogramm beladen werden. Aber Achtung, Die Fahreigenschaften verändern sich mit zunehmender Ladung erheblich. Der Bremsweg wird länger und Sie können nur langsam beschleunigen.
Und die Ladung muss so befestigt werden, dass sie bei einer Vollbremsung nicht verrutscht. Das gilt auch für Kleintransporter.
Worauf müssen Sie sonst noch achten?
Ist die Last auf der Ladefläche gleichmäßig verteilt und kann ich hinten was sehen?
Ist die Ladung sicher befestigt oder klappert und poltert sie? Habe ich die zulässige Gesamtmasse und Achslasten eingehalten und überstehende Ladung kenntlich gemacht?
Können Schüttgüter vom Fahrtwind weggeweht werden? Sind Tragesysteme für Fahrräder ordnungsgemäß angebracht und die Fahrräder gesichert?
Sehr gut. Und vergessen Sie nicht, bereits bei 20%iger Überladung können die Bremsen überbeansprucht werden. Das Lenkverhalten verschlechtert sich und Schäden an tragenden Fahrzeugteilen können auftreten.
Wir haben gerade etwas von überstehender Ladung gesagt. Wann muss ich denn diese rote Fahne anbringen?
Ladung darf erst ab einer Höhe von 2,50 Meter nach vorn um maximal 50 Zentimeter über das Fahrzeug hinausragen. Seitlich darf die Ladung bis zur zulässigen Gesamtbreite von Fahrzeugen, also 2,55 Meter, hinausragen. Aber achten Sie darauf, dass Ihre Sicht nicht verdeckt ist. Am Tag muss man außerdem seitlich überstehende Ladung selbst kenntlich machen. Daher dürfen Sie keine dünnen Stangen oder Ähnliches transportieren, das man auf größere Entfernung nicht sofort erkennt. Bei Dunkelheit müssen Sie die Ladung, die seitlich um mehr als 40 Zentimeter über die Begrenzungsleuchten hinausragt, kenntlich machen. Vorne durch eine weiße, hinten durch eine rote Leuchte, die nicht höher als 1,50 Meter über der Fahrbahn angebracht werden darf.
Und hinten?
Nach hinten darf die Ladung auf Fahrtstrecken bis 100 Kilometer bis zu 3 Meter hinausragen. Danach nur noch 1,50 Meter. Außerdem muss Ladung, sobald sie einen Meter übersteht, kenntlich gemacht werden. Am Tag durch ein hellrotes Schild, eine hellrote Fahne oder einen zylindrischen Körper und im Dunkeln durch eine rote Leuchte und rote Rückstrahler. Achten Sie zudem darauf, dass Sie die Dachlast nicht überschreiten. Kontrollieren Sie die Befestigungen regelmäßig und beachten Sie immer die Geschwindigkeit.
Und die Dachlast beeinflusst die Kippgefahr, das Kurvenverhalten und die Seitenwindanfälligkeit.
Haltevorrichtungen müssen nach Herstellerangaben geeignet sein. Außen angebrachte Ladung darf weder die Lichter noch Blinker noch das Kennzeichen verdecken.
Und denken Sie daran, sollten einmal Ausrüstungs- oder Ladungsteile vom Fahrzeug gefallen sein, so müssen Sie als Fahrer die Teile selbst beseitigen oder die Gefahrenstelle absichern und sofort den Straßendienst bzw. die Polizei verständigen.
Aha. Ich schaue mir das lieber nochmal im Lehrbuch an. Ich kann mir das so nicht merken.
Das kann ich verstehen. Ist ja auch viel. Das war zwar ein sehr theoretischer Abschnitt, aber mit ganz praktischem Inhalt. Denken wir in Stichworten noch einmal an das letzte Kapitel.
Was gehört zur Betriebssicherheit und was beinhaltet die Verkehrssicherheit? Welche Bremssysteme kennen Sie? Was fällt Ihnen zur Bereifung ein? Wie sieht eine Funktionskontrolle der Beleuchtung aus? Was müssen Sie bezüglich Lenkung, Sicht und Spiegeln beachten? Welche Signaleinrichtungen gibt es? Wie starten Sie mit automatischer Kraftübertragung und wie halten Sie an? Was versteht man unter Fliehkraft? Welche Kräfte am Rad gibt es? Was wissen Sie über die Personen- und Güterbeförderung? Wie machen Sie überstehende Ladung kenntlich?
Nun Na, fällt Ihnen zu allen Fragen etwas ein? Dann fahren Sie mit der nächsten Lektion fort. Sind Sie sich nicht sicher? Dann hören Sie sich das Kapitel doch noch einmal an.